Die sexuellen Typen. NSCHFTIGONG, je mehr eine Frau Dirne ist, desto weniger wird sie ihr Kind selbst stillen wollen, desto schlechter wird sie es können. Es lässt sich also nicht leugnen, dass das Verhältnis Mutter-Kind an sich bereits an dem Verhältnis Weib-Mann verwandtes ist. Die Mütterlichkeit ist ferner gleich allgemein wie die Sexualität, und den verschiedenen Wesen gegenüber so abgestuft wie diese. Wenn eine Frau mütterlich ist, muss ihre Mütterlichkeit nicht nur dem leiblichen Kinde gegenüber sich offenbaren, sondern auch schon vorher und jedem Menschen gegenüber zum Ausdruck kommen, wenngleich das Interesse für das eigene Kind später alles andere absorbiert und die Mutter im Falle eines Konfliktes durchaus engherzig, blind und ungerecht macht. Am interessantesten ist hier das Verhältnis des mütterlichen Mädchens zum Geliebten. Mütterliche Frauen nämlich sind schon als Mädchen dem Manne gegenüber, den sie lieben, selbst gegen jenen Mann, der später Vater ihres Kindes wird, Mütter. Er ist selbst schon in gewissem Sinne ihr Kind. In diesem Mutter und liebende Frau gemeinsamen, offenbart sich uns das tiefste Wesen dieses Weibestypus, es ist der fortlaufende Wurzelstock der Gattung, den die Mütter bilden, das nie endende, mit dem Boden verwachsene Rhizom, von dem sich der einzelne Mann als Individuum abhebt und dem gegenüber er seiner Vergänglichkeit inne wird. Dieser Gedanke ist es, mehr oder weniger bewusst, welcher den Mann selbst das mütterliche Einzelwesen, auch schon als Mädchen, in einer gewissen Ewigkeit erblicken lässt, zwei, der das schwangere Weib zu einer großen Idee macht. Sola, die ungeheure Sicherheit der Gattung, aber freilich sonst nichts, liegt in dem Schweigen dieser Geschöpfe, vor dem sich der Mann für Augenblicke sogar klein fühlen kann. Ein gewisser Friede, eine große NJ, das die größten Dichter erkannt haben. Man denke an die Identifikation der Ase und Solveig am Schlüssel von Ibsens Peer Gynt und an die Verknüpfung der Herzleide mit der Kundry in der Verführung des Wagnerschen Parsifal. N2, ewig war ich, ewig in Süßsinn in der Wonne, doch ewig zu deinem Heilbrünnhilde zu Siegfried. N Mutterschaft und Prostitution. 293 Ein Ruhe mag in solchen Minuten über ihn kommen, ein Schweigen aller höheren und tieferen Sehnsucht, und er mag so für Momente wirklich wehnen, den tiefsten Zusammenhang mit der Welt durch das Weib gefunden zu haben. Wird er doch beim geliebten Weib dann ebenfalls zum Kinde, Siegfried bei Brünnhilde, dritter Akt, zum Kinde, das die Mutter lächelnd betrachtet, für das sie unendlich viel weiß, dem sie Pflege angedeihen lässt, das sie zähmt und im Zaum hält. Aber nur auf Sekunden, Siegfried reißt sich von Brünnhilde. Denn was den Mann ausmacht, ist ja nur, was ihn von der Gattung loslöst, indem es ihn über sie erhebt. Darum ist die Vaterschaft durchaus nicht die Befriedigung seines tiefsten Gemütsbedürfnisses, darum ist ihm der Gedanke, in der Gattung auf, in ihr unterzugehen, entsetzlich, und das fürchterlichste Kapitel an dem trostärmsten unter den großen Büchern der menschlichen Literatur, in der Welt als Wille und Vorstellung, das über den Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unseres Wesens an sich, wo diese Unendlichkeit des Gattungswillens als die einzig wirkliche Fortdauer hingestellt ist. Die Sicherheit der Gattung ist es, welche die Mutter mutig und unerschrocken macht im Gegensatz zur stets feigen und furchtsamen Prostituierten. Es ist nicht der Mut der Individualität, der moralische Mut, der aus der Werthaltung der Wahrheit und der Unbeugsamkeit des innerlich Freien folgt, sondern der Lebenswille der Gattung, welche durch die Einzelperson der Mutter das Kind und selbst den Mann schützt. Wie vom Begriffspaare Mut und Feigheit, so ist auch vom Gegensatz zur Hoffnung, Furcht die Hoffnung der Mutter, die Furcht der Dirne zugefallen. Die absolute Mutter ist sozusagen stets und in jeder Beziehung in der Hoffnung, da sie in der Gattung unsterblich ist, kennt sie auch keine Furcht vor dem Tode, vor dem die Dirne eine entsetzliche Angst hat, ohne im geringsten ein individuelles Unsterblichkeitsbedürfnis zu hegen, ein Beweis mehr, wie falsch es ist, das Begehren nach persönlicher Fortdauer bloß auf die Furcht vor dem körperlichen Tode und das Wissen um diesen zurückzuführen. N294 Die sexuellen Typen. Die Mutter fühlt sich dem Manne stets überlegen. Sie weiß sich als seinen Anker, indes sie selbst in der geschlossenen Kette der Generationen wohlgesichert, gleichsam den Hafen vorstellt, aus dem jedes Schiff neu ausläuft, steuert der Mann weit draußen allein auf hoher See. Die Mutter ist, im höchsten Alter noch, immer bereit, das Kind zu empfangen und zu bergen, bereits in der Konzeption des Kindes lag psychisch, wie sich zeigen wird, für die Mutter dieses Moment, in der Schwangerschaft tritt das andere des Schutzes und der Nahrung ganz deutlich zutage. Dieses Überlegenheitsverhältnis kommt auch vor dem Geliebten zum Vorschein, die Mutter hat Verständnis für das Naive und Kindliche, für die Einfalt im Manne, die Hetäre für seine Feinheiten und sein Raffinement. Die Mutter hat das Bedürfnis, ihr Kind zu lehren, ihm alles zu geben, sei dieses Kind auch der Geliebte, die Hetäre brennt darauf, dass ihr der Mann imponiere, sie will ihm selbst erst alles verdanken. Die Mutter als Vertreterin des Genus, das sich in jedem seiner Angehörigen auswirkt, ist freundlich gegen alle Mitglieder der Gattung, selbst jede Tochter ist in diesem Sinne noch die Mutter ihres Vaters. Erst wenn die Interessen der engeren Kinder auf dem Spiele stehen, wird sie, aber dann auch in einem außerordentlichen Grade, exklusiv. Die Dirne ist nie so liebreich und nie so engherzig, wie die Mutter es sein kann. Die Mutter steht ganz unter dem Gattungszweck. Die Prostituierte steht außerhalb desselben. Ja, die Gattung hat eigentlich nur diesen einen Anwalt, diese eine Priesterin, die Mutter. Der Wille des Genus kommt nur in ihr rein zum Ausdruck, während bereits die Erscheinung der Dirne den Beweis dafür liefert, dass Schopenhauers Lehre, es handle sich in aller Sexualität nur um die Zusammensetzung der künftigen Generation, unmöglich allgemein zutreffen kann. Dass es der Mutter nur auf das Leben ihrer Gattung ankommt, wird auch daraus ersichtlich, dass mütterliche Frauen es sind, die gegen Tiere am meisten Härte beweisen. Man muss beobachtet haben, mit welcher unerschütterlichen Ruhe, wie durchdrungen von der Verdienstlichkeit ihres Amtes die gute Hausfrau und Mutter ein Huhn in Mutterschaft und Prostitution 295 ein nach dem anderen schlachtet. Denn die Kehrseite der Mutterschaft ist die Stiefmutterschaft. Jede Mutter ihrer Kinder ist Stiefmutter aller anderen Geschöpfe. Ein noch auffallender als diese Bestätigung fällt für den Zusammenhang der Mutter mit der Erhaltung der Gattung ihr eigentümlich inniges Verhältnis zu allem ins Gewicht, was irgendwie zur Nahrung dient. Sie kann es nicht ertragen, dass irgendetwas, das hätte gegessen werden können, sei es auch ein noch so geringfügiger Rest, zugrunde gehe. Ganz anders die Dirne, die nach Willkür, ohne rechten Grund jetzt große Quantitäten an Vorräten zum Essen und Trinken beschafft, um sie dann haufenweise stehen zu lassen. Die Mutter ist überhaupt geizig und kleinlich, die Prostituierte verschwenderisch, launisch. Denn die Erhaltung der Gattung ist der Zweck, für den die Mutter lebt. So sorgt sie sich eifrig darum, dass die von ihr Bemutterten sich satt essen, und durch nichts ist sie so zu erfreuen, wie durch einen gesegneten Appetit. Damit hängt ihr Verhältnis zum Brote, zu allem, was Wirtschaft heißt, zusammen. Ceres ist eine gute Mutter, eine Tatsache, die in ihrem griechischen Namen Demeter deutlich zum Ausdruck kommt. So pflegt die Mutter die Physis, nicht aber die Psyche des Kindes eins. Das Verhältnis zwischen Mutter und Kind bleibt von Seiten der Mutter immer ein körperliches. Vom Küssen und Herzen des Kleinen bis zu der umgebenden und einwickelnden Sorge für den Erwachsenen. Auch das allervernunftbare Entzücken über jedwede Lebensäußerung des kleinen Säuglings ist nicht anders zu verstehen, als aus dieser einzigen Aufgabe der Erhaltung und Hut des irdischen Daseins. Daraus ergibt sich aber auch, warum die Mutterlieben nicht wahrhaft sittlich hochgeschätzt werden kann. Es frage sich jeder aufrichtig, ob er glaubt, dass ihn seine Mutter nicht ebenso lieben würde, wenn er ganz anders wäre als er in. Man vergleiche in Ibsens Größe als Beginnt, zweiter Akt, das Gespräch zwischen dem Vater der Solveig und Aase, einer der bestgezeichneten Mütter der schönen Literatur, auf der Suche nach ihrem Sohn, Naase. Wir finden ihn. Kleiner als in der Ehemann, retten die Seelen Naase, und den Leib. N296 die sexuellen Typen. Nist, ob ihre Neigung geringer würde, wenn er nicht er, sondern ein ganz anderer Mensch wäre. Hier liegt der springende Punkt, und hier sollen diejenigen Rede stehen, welche von der moralischen Hochachtung des Weibes um der Mutterliebe willen nicht lassen wollen. Die Individualität des Kindes ist der Mutterliebe ganz gleichgültig, ihr genügt die bloße Tatsache der Kindschaft, und dies ist eben das Unsittliche an ihr. In jeder Liebe von Mann zu Weib, auch in jeder Liebe innerhalb des gleichen Geschlechtes, kommt es sonst immer auf ein bestimmtes Wesen mit ganz besonderen körperlichen und psychischen Eigenschaften an, nur die Mutterliebe erstreckt sich wahllos auf alles, was die Mutter je in ihrem Schöße getragen hat. Es ist ein grausames Geständnis, das man sich macht, grausam gegen Mutter und Kind, das gerade hierin sich offenbart, wie vollkommen unethisch die Mutterliebe eigentlich ist, jene Liebe, die ganz gleich fortwährt, ob der Sohn ein Heiliger oder ein Verbrecher, ein König oder ein Bettler werde, ein Engel bleibe oder zum Scheusal entarte. Nicht minder gemein freilich ist der Anspruch, den so oft die Kinder auf die Liebe ihrer Mutter zu haben glauben, bloß weil sie deren Kinder sind, besonders gilt dies von den Töchtern. Indessen sind auch die Söhne in diesem Punkte meist fahrlässig. Die Mutterliebe ist darum unmoralisch, weil sie kein Verhältnis zum fremden Ich ist, sondern ein Verwachsensein von Anfang an darstellt. Sie ist, wie alle Unsittlichkeit gegen andere, eine Grenzüberschreitung. Es gibt ein ethisches Verhältnis nur von Individualität zu Individualität. Die Mutterliebe schaltet die Individualität aus, indem sie wahllos und zudringlich ist. Das Verhältnis der Mutter zum Kind ist in alle Ewigkeit ein System von reflexartigen Verbindungen zwischen diesem und jener. Schreit oder weint das Kleine, während die Mutter im Nebenzimmer sitzt, plötzlich auf, so wird die Mutter wie gestochen emporfahren und zu ihm hineineilen, eine gute Gelegenheit, um sofort zu erkennen, was eine Frau mehr ist, Mutter oder Dirne, und auch später teilt sich jeder Wunsch, jede Klage des Erwachsenen der Mutter augenblicklich mit, wird auf sie gleichsam fortgeleitet, pflanzt sich auf sie über, in Mutterschaft und Prostitution. 297 Nun wird unbesehen, unaufgehalten ihr Wunsch, ihre Klage. Eine nie unterbrochene Leitung zwischen der Mutter und allem, was je durch eine Nabelschnur mit ihr verbunden war, das ist das Wesen der Mutterschaft, und ich kann darum in die allgemeine Bewunderung der Mutterliebe nicht einstimmen, sondern muss gerade das an ihr verwerflich finden, was an ihr so oft gepriesen wird, ihre Wahllosigkeit. Ich glaube übrigens, dass von vielen hervorragenderen Denkern und Künstlern dies wohl erkannt und nur verschwiegen worden ist. Die früher so verbreitete maßlose Überschätzung Raphaels ist gewichen, und sonst stehen die Sänger der Mutterliebe eben doch nicht höher als Fischart oder als Rischuk. Die Mutterliebe ist instinktiv und triebhaft, auch die Tiere kennen sie, nicht weniger als die Menschen. Damit allein wäre aber schon bewiesen, dass diese Art der Liebe keine echte Liebe, dass dieser Altruismus keine wahre Sittlichkeit sein kann, denn alle Moral stammt von jenem intelligiblen Charakter, dessen die gänzlich unfreien tierischen Geschöpfe entraten. Dem ethischen Imperative kann nur von einem vernünftigen Wesen gehorcht werden, es gibt keine triebhafte, sondern nur bewusste Sittlichkeit. In ihre Stellung außerhalb des Gattungszweckes, der Umstand, dass sie nicht bloß als Aufenthaltsort und Behälter, gleichsam nur zum ewigen Durchpassieren für neue Wesen dient und sich nicht darin verzehrt, diesen Nahrung zu geben, stellt die Hetäre in gewisser Beziehung über die Mutter, soweit dort von ethisch höherem Standort überhaupt die Rede sein kann, wo es sich um zwei Weiber handelt. Die Mutter, die ganz in Pflege und Kleidung von Mann und Kind, in Besorgung oder Aufsicht von Küche und Haus, Garten und Feld aufgeht, steht fast immer intellektuell sehr tief. Die geistig höchst entwickelten Frauen, alles, was dem Mann irgendwie Muse wird, gehört in die Kategorie der Prostituierten, zu diesem, dem Aspasien-Typus, sind die Frauen der Romantik zu rechnen, vor allem die hervorragendste unter ihnen, Caroline Michaelis Böhmer-Forster-Schlegel-Schelling. N298 die sexuellen Typen. Es hängt damit zusammen, dass nur solche Männer sexuell von der Mutter sich angezogen fühlen, die kein Bedürfnis nach geistiger Produktivität haben. Wessen Vaterschaft sich auf leibliche Kinder beschränkt, von dem ist es ja auch zu erwarten, dass er die fruchtbare Frau, die Mutter, erwählen wird vor der anderen. Bedeutende Menschen haben stets nur Prostituierte geliebt. 1. Ihre Wahl fällt auf das sterile Weib, wie sie selbst, wenn überhaupt eine Nachkommenschaft, so stets eine lebensunfähige, bald Aussterbende hervorbringen, was vielleicht einen tiefen ethischen Grund hat. Die irdische Vaterschaft nämlich ist ebenso geringwertig wie die Mutterschaft, sie ist unsittlich, wie sich später zeigen wird, Kapitel 14, und sie ist unlogisch, denn sie stellt in jeder Beziehung eine Illusion vor, wie weit er Vater seines Kindes ist, dessen ist kein Mensch je gewiss. Und auch ihre Dauer ist am Ende immer kurz und vergänglich, jedes Geschlecht und jede Rasse der Menschheit ist schließlich zugrunde gegangen und erloschen. Die so verbreitete, so ausschließliche und geradezu ehrfürchtige Wertschätzung der mütterlichen Frau, die man dann gerne noch für den alleinigen und einzig echten Typus des Weibes auszugeben pflegt, ist nach alledem völlig unberechtigt, obwohl von fast allen Männern zäh an ihr festgehalten, ja gewöhnlich noch behauptet wird, dass jede Frau erst als Mutter ihre Vollendung finde. Ich gestehe, dass mir die Prostituierte, nicht als Person, sondern als Phänomen weit mehr imponiert. Die allgemeine Höherstellung der Mutter hat verschiedene Gründe. Vor allem scheint sie, da ihr Mann an sich nichts, oder nur so viel liegt, als er Kind ist, eher geeignet, dem Virginitätsideal zu entsprechen, das, wie sich zeigen wird, stets erst der Mann aus einem gewissen Bedürfnis an die Frau heranbringt, welche Keuschheit ursprünglich fremd ist, der nach Kindern begehrenden Mutter ganz ebenso wie der männersüchtigen Dirne. NJ, ich rede natürlich, die ganze Zeit über, nicht bloß vom käuflichen Gassenmädchen. N Mutterschaft und Prostitution. 299 an jenen Schein großer Sittlichkeit vergilt ihr der Mann durch die, an und für sich ganz unbegründete, moralische und soziale Erhebung über die Prostituierte. Diese ist das Weib, das sich den Wertungen des Mannes und dem von ihm bei der Frau gesuchten Keuschheitsideale nie gefugt, sondern stets, in verborgenem Sträuben als Weltdame, in passivem leisen Widerstände als Halbweltlehrerin, in offener Demonstration als Gassendirne, widersetzt hat. Hieraus allein erklärt sich die Sonderposition, die Stellung außer aller sozialen Achtung, ja nahezu außer Recht und Gesetz, welche die Prostituierte heute fast überall einnimmt. Die Mutter hatte es leicht, sich dem sittlichen Willen des Mannes zu unterwerfen, da es ihr nur auf das Kind, auf das Leben der Gattung ankam. Ganz anders die Dirne. Sie lebt wenigstens ihr eigenes Leben ganz und gar, wenn sie auch dafür, im extremen Falle, mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft bestraft wird. Sie ist zwar nicht mutig wie die Mutter, vielmehr feige durch und durch, aber sie besitzt auch das stete Korrelat der Feigheit, die Frechheit, und so hat sie wenigstens die Unverschämtheit ihrer Schamlosigkeit. von Natur zur Vielmännerei veranlagt und immer mehr Männer anziehend als bloß den einen Gründer einer Familie, ihren Trieben lauflassend und sie wie im Trotze befriedigend, fühlt sie sich als Herrscherin, und die tiefste Selbstverständlichkeit ist ihr, dass sie Macht habe. Die Mutter ist leicht zu kränken oder zu empören, die Prostituierte kann niemand verletzen, niemand beleidigen, denn die Mutter hat als Hüterin des Genus, der Familie eine gewisse Ehre, die Prostituierte hat auf alles soziale Ansehen verzichtet, und das ist ihr Stolz, darum wirft sie den Nacken zurück. Den Gedanken aber, dass sie keine Macht habe, vermöchte sie nicht zu fassen. La Maîtresse, sie erwartet es und kann es gar nicht anders glauben, als dass alle Menschen sich in ihr befassen, nur an sie denken, für sie leben. Und tatsächlich ist sie es auch, sie, das N, hiermit dürfte es zusammenhängen, dass die Prostituierte körperlich, was manchem seltsam scheinen wird, mehr als die Mutter auf Reinheit achtet. N 300 die sexuellen Typen. N Weib als Dame, welche die meiste Macht unter den Menschen besitzt, den größten, ja den alleinigen Einfluss ausübt in allem Menschenleben, das nicht durch männliche Verbände, vom Turnverein bis zum Staat, geregelt ist. Denn sie bildet hier das Analogon zum großen Eroberer auf politischem Gebiet. Wie dieser, wie Alexander und Napoleon, wird die ganz große, ganz bezaubernde Dirne vielleicht nur alle 1000 Jahre einmal geboren, aber dann feiert sie auch, wie dieser, ihren Siegeszug durch die ganze Welt. Denn jeder solche Mann steht immer in einer gewissen Verwandtschaft zur Prostituierten, jeder Politiker ist irgendwie Volkstribun, und im Tribunat steckt ein Element der Prostitution, wie er ist die Prostituierte, im Gefühle ihrer Macht. Vor dem Manne nie im geringsten verlegen, während es jedermann gerade ihr und ihm gegenüber immer ist. Wie der große Tribün glaubt sie jeden Menschen, mit dem sie spricht, zu beglücken. Man beobachte ein solches Weib, wenn es einen Polizeimann um eine Auskunft bittet, wenn es in ein Geschäft tritt, gleichgültig ob Männer oder Frauen darin angestellt sind, gleichgültig, wie klein der Einkauf ist, den sie macht, immer glaubt sie Gaben auszuteilen nach allen Seiten hin. Man wird in jedem geborenen Politiker dieselben Elemente entdecken. Und die Menschen, alle Menschen haben beiden gegenüber, man denke, sogar der selbstbewusste Goethe in seinem Verhalten gegen Napoleon zu Erfurt, tatsächlich und unwiderstehlich das Gefühl, beschenkt worden zu sein, Pandora-Mythos. Geburt der Venus, die aus dem Meere aufsteigt und bereits darbietend um sich blickt. Nhiermit bin ich, wie ich im 5. Kapitel, versprochen habe, nochmals zu den Männern der Tat auf einen Augenblick zurückgekehrt. Selbst ein so tiefer Mensch wie Carlyle hat sie hoch gewertet. Ja, der Hero as King zuletzt, zu höchst unter allen Heroen gesetzt. Es wurde schon an jener Stelle gezeigt, warum dies nicht zutreffen kann. Ich darf jetzt weiter darauf hinweisen, wie alle großen Politiker Lüge und Betrug zu brauchen nicht scheuen, auch die größten nicht, N.S. 177 F. N. Mutterschaft und Prostitution. 301 N. Caesar, Cromwell, Napoleon. Wie Alexander der Große sogar zum Mörder wurde und sich seine Schuld von einem Sophisten nachträglich bereitwillig ausreden ließ. Verlogenheit aber ist unvereinbar mit Genialität. Napoleon hat auf St. Helena von Lüge gesättigte, von Sentimentalität triefende Memoiren geschrieben, und sein letztes Wort war noch die altruistische Pose, dass er stets nur Frankreich geliebt habe. Napoleon, die größte Erscheinung unter allen, zeigt auch am deutlichsten, dass die großen Willensmenschen Verbrecher und demnach keine Genies sind. Ihn kann man nicht anders verstehen als aus der ungeheuren Intensität, mit der er sich selbst floh, nur so ist alle Eroberung, im Großen, wie im Kleinen, zu erklären. Über sich selbst mochte Napoleon nie nachdenken, nicht eine Stunde durfte er ohne große äußere Dinge bleiben, die ihn ganz ausfüllen sollten, darum musste er die Welt erobern. Da er große Anlagen hatte, größere als jeder Imperator vor ihm, brauchte er mehr, um alle Gegenstimmen in sich zum Schweigen zu bringen. Übertäubung seines besseren Selbst. Das war das gewaltige Motiv seines Ehrgeizes. Der höhere, der bedeutende Mensch mag zwar das gemeine Bedürfnis nach Bewunderung oder nach dem Ruhme teilen, aber nicht den Ehrgeiz als das Bestreben, alle Dinge in der Welt mit sich als empirischer Person zu verknüpfen, sie von sich abhängig zu machen, um auf den eigenen Namen alle Dinge der Welt zu einer unendlichen Pyramide zu häufen. Darum verlässt aber auch allmählich den Imperator der sichere Sinn für das Wirkliche, darum wird er epileptisch, weil er dem Objekte alle Freiheit nimmt eins. Und sich in eine verbrecherische Verbindung mit den Dingen setzt, weil sie ihm nur Mittel und Sorgel und Steigbügel werden für seine kleine Person und ihre egoistischen, habsüchtigen Zwecke. Der große Mensch hat Grenzen, denn er ist die Monade der Monaden, und, dies ist eben jede letzte Tatsache, gleichzeitig der bewusste Mikrokosmos, Pentogen, er hat die ganze Welt in sich, er sieht, im vollständigsten Falle, bei der ersten Erfahrung, die er macht, klar ihre Zusammenhänge im All, und er bedarf N, Vergleich Kap. 9, S. 246F. N302 die sexuellen Typen. Darum zwar der Erlebnisse, aber keine Induktion, der große Tribün und die große Hetäre sind die absolut grenzenlosen Menschen, welche die ganze Welt zur Dekoration und Erhöhung ihres empirischen Ich gebrauchen. Darum sind beide jeder Liebe, Neigung und Freundschaft unfähig, lieblos, Liebe leer. Numan denke an das tiefe Märchen von dem König, der die Sterne erobern wollte. Es enthüllt strahlend und grell die Idee des Imperators. Der wahre Genius gibt sich selbst seine Ehre, und am allerwenigsten setzt er sich in jenes Wechselverhältnis gegenseitiger Abhängigkeit zum Pöbel, wie dies jeder Tribün tut. Denn im großen Politiker steckt nicht nur ein Spekulant und Milliardär, sondern auch ein Bänkelsänger, er ist nicht nur großer Schachspieler, sondern auch großer Schauspieler, er ist nicht nur ein Despot, sondern auch ein Gunstbulle, er prostituiert nicht nur, er ist auch eine große Prostituierte. Es gibt keinen Politiker, keinen Feldherrn, der nicht größer als hinabstiege. Seine Hinabstiege sind ja berühmt, sie sind seine Sexualakte. Auch zum richtigen Tribün gehört die Gasse. Das Ergänzungsverhältnis zum Pöbel ist geradezu konstitutiv für den Politiker. Er kann überhaupt nur Pöbel brauchen, mit den anderen, den Individualitäten, räumt er auf, wenn er unklug ist, oder heuchelt sie zu schätzen, um sie unschädlich zu machen, wenn er so gerieben ist wie Napoleon. Seine Abhängigkeit vom Pöbel hat dieser denn auch am feinsten gespürt. Ein Politiker kann durchaus nicht alles Beliebige unternehmen, auch wenn er ein Napoleon ist, und selbst wenn er, was er aber als Napoleon nicht wird, Ideale realisieren wollte, er würde gar bald von dem Pöbel, seinem wahren Herrn, eines Besseren belehrt werden. Alle Willensersparnis hat nur für den formalen Akt der Initiative Geltung. Frei ist das Wollen des Machtgierigen nicht. Na, auf diese Gegenseitigkeit, diese Relation zu den Massen fühlt sich jeder Imperator hingewiesen. Darum sind alle ausnahmslos ganz instinktiv für die Konstituante, für die Volkes- und der Heeresversammlung, für das allgemeinste Wahlrecht, Bismarck 1866. Nicht Marc Aurel und Diokletian, sondern in Mutterschaft und Prostitution. 303 Enkleon, Antonius, Themistocles, Mirabeau, das sind die Gestalten, in denen der echte Politiker erscheint. Ambitio heißt er eigentlich herumgehen. Das tut der Tribün wie die Prostituierte. Napoleon hat in Paris nach Emerson inkognito in den Straßen auf die Hurras und Lobsprüche des Pöbels gelauscht. Von Wallenstein heißt es bei Schiller ganz ähnlich. En vor und jeher hat das Phänomen des großen Mannes der Tat, als ein ganz einzigartiges, vor allem die Künstler, aber auch philosophische Schriftsteller, mächtig angezogen. Die überraschende Konformität, welche hier entrollt wurde, wird es vielleicht erleichtern, der Erscheinung begrifflich, durch die Analyse, näher zu kommen. Antonius, Caesar und Kleopatra, die beiden sind einander gar nicht unähnlich. Den meisten Menschen wird die Parallele wohl zuerst ganz fiktiv erscheinen. Und doch deucht mich das Bestehen einer engen Analogie über allen Zweifel erhaben, so heterogen beide den ersten Anblick berühren mögen. Wie der große Mann der Tat auf ein Innenleben verzichtet, um sich gänzlich in der Welt, hier passt das Wort, auszuleben, uns zugrunde zu gehen wie alles Ausgelebte, statt zu bestehen wie alles Eingelebte, wie er seinen ganzen Wert mit kolossaler Wucht hinter sich wirft und sich ihn weghält, so schmeißt die große Prostituierte der Gesellschaft den Wert ins Antlitz, den sie als Mutter von ihr beziehen könnte, nicht freilich um in sich zu gehen und ein beschauliches Leben zu führen, sondern um ihrem sinnlichen Trieb nun erst vollen Lauf zu lassen. Beide, die große Prostituierte und der große Tribun, sind wie Brandfackeln, die entzündet weithin leuchten, Leichen über Leichen auf ihrem Wege lassen und untergehen, wie Meteore, für menschliche Weisheit sinnlos, zwecklos, ohne ein Bleibendes zu hinterlassen, ohne alle Ewigkeit, indessen die Mutter und der Genius in der Stille die Zukunft wirken. Beide, Dirne und Tribun, werden darum als Gottesgeißeln, als antimoralische Phänomene empfunden. Denn hingegen erscheint es neuerdings gerechtfertigt, dass seinerzeit vom Begriffe des Genies der große Willensmensch ausgeschlossen wurde. Der Genius, und zwar nicht etwa bloß der philosophische, sondern auch der künstlerische, ist immer in 304 der sexuellen Typen. Ausgezeichnet durch das Vorwalten der begrifflichen oder darstellenden Erkenntnis über alles Praktische. In der Ars-Motiv, welches die Dirne treibt, bedarf indessen noch einer Untersuchung. Das Wesen der Mutter war relativ leicht zu erkennen, sie ist in eminenter Weise das Werkzeug zur Erhaltung der Gattung. Viel rätselhafter und schwieriger ist die Erklärung der Prostitution. Für jeden, der über diese lange nachgedacht hat, sind sicherlich Augenblicke gekommen, wo er an ihrer Aufhellung völlig verzweifelt hat. Worauf es hier aber gewiss vor allem ankommt, ist das verschiedene Verhältnis beider, der Mutter und der Dirne, zum Koitus. Die Gefahr ist hoffentlich gering, dass jemand die Beschäftigung hiermit, wie überhaupt mit dem Thema der Prostitution, für des Philosophen unwürdig erachten könnte. Es ist der Geist der Behandlung, der vielen Gegenständen Würde erteilen muss. Dem Bildhauer, dem Maler ist es oft genug Problem geworden, was die Leder, was die Danae empfindet, und die Künstler, welche die Dirne zum Vorwurf gewählt haben, mehr sind überdies Solas Confession de Claude, Hortense, Rehn 6e und Nana, Tolstois Auferstehung, Ibsens Hedda Gabler und Rita, schließlich die Sonja eines der größten Geister, des Dostojewski bekannt geworden, wollten nie wirklich singulare Fälle, sondern stets Allgemeines darstellen. Vom Allgemeinen aber muss auch eine Theorie möglich sein. Denn für die Mutter ist der Koitus Mittel zum Zweck, die Dirne nimmt insofern eine Sonderstellung zu ihm ein, als ihr der Koitus selbst Zweck wird. Dass im Naturganzen dem Koitus noch eine andere Rolle zugefallen ist außer der Fortpflanzung, hierauf sehen wir uns allerdings auch dadurch hingewiesen, dass bei vielen Lebewesen die letztere ohne den ersteren erreicht wird, Parthenogenesis. Aber andererseits sehen wir bei den Tieren noch überall die Begattung dem Ziele der Hervorbringung einer Nachkommenschaft dienen, und nirgends ist uns der Gedanke nahegelegt, dass die Kopulation ausschließlich der Lust wegen gesucht werde, indem sie vielmehr nur zu gewissen Zeiten, den Brunstperioden, vor sich geht. So dass man die Lust geradezu als das N Mutterschaft und Prostitution 305 ein Mittel betrachtet hat, welches die Natur anwende, um ihren Zweck der Erhaltung der Gattung zu erreichen. Denn wenn der Koitus der Dirne Selbstzweck ist, so heißt dies nicht, dass für die Mutter der Koitus nichts bedeute. Es gibt zwar eine Kategorie größer als sexuell anästhetische Frauen, die man als frigid bezeichnet, obwohl solche Fälle viel seltener glaubwürdig sind, als man denkt, indem sicherlich an der ganzen Kälte oft nur der Mann die Schuld trägt, der durch seine Person nicht vermochte, das Gegenteil herbeizuführen. Die übrigen Fälle aber sind nicht dem Muttertypus zuzurechnen. Frigidität kann sowohl bei der Mutter als bei der Dirne auftreten. Sie wird später unter den hysterischen Phänomenen eine Erklärung finden. Ebenso wenig darf man die Prostituierte für sexuell unempfindlich halten, weil die Straßendirnen, d. i. jenes Kontingent, das im Ganzen und Großen nur von der bäuerischen Bevölkerung, den Dienstmädchen u. s. w. zur Prostitution gestellt wird, hier oft hochgespannte Erwartungen durch Mangel an Lebendigkeit enttäuscht haben mögen. Weil das käufliche Mädchen auch die Liebesbezeugungen solcher sich gefallen lassen muss, die ihm sexuell nichts bieten, darf man es nicht etwa als zu seinem Wesen gehörig betrachten, beim Koitus überhaupt kalt zu bleiben. Dieser Schein entsteht nur, weil gerade sie die höchsten Ansprüche an das sinnliche Vergnügen stellt, und für alle Entbehrungen, die sie in dieser Hinsicht sonst erduldet, wird sie die Gemeinschaft mit dem Zuhälter aufs Ausgiebigste entschädigen müssen. Dass für die Dirne der Koitus Selbstzweck ist, wird auch hieraus ersichtlich, dass sie, und nur sie allein, kokett ist. Die Koketterie ist nie ohne Beziehung zum Koitus. Ihr Wesen besteht darin, dass sie die Eroberung der Frau dem Mann als Geschehen vorspiegelt, um ihn durch den Kontrast mit der Realität, welche diese Erfüllung noch keineswegs zeigt, zur Verwirklichung der Eroberung anzusprunnen. So ist sie eine Herausforderung des Mannes, dem sie eine und dieselbe Aufgabe in ewig wechselnder Form zeigt und ihm gleichzeitig zu verstehen gibt, dass er nicht für fähig gehalten werde, diese Aufgabe je zu lösen. Hierbei leistet das Spiel der Koketterie an sich für die Frau dies, dass es ihren Zweck, entweiniger, Geschlecht und Charakter. 70. ANFL, 20 N306 le sexuellen Typen. Ende in Coitus, bereits während seines Verlaufes in gewissem Sinne erfüllt, denn durch das Begehren des Mannes, das sie hervorruft, fühlt die Dirne schon an den Sensationen des Koitiertwerdens analoges und verschafft sich so den Reiz der Wollust zu jeder Zeit und von jedem Manne. Ob sie hierin bis zum äußersten Ende gehen oder sich zurückziehen werde, wenn die Bewegung einen zu beschleunigten Fortgang nimmt, hängt wohl nur davon ab, ob die Form des wirklichen Koitus, den sie zurzeit ausübt, das heißt ob ihr gegenwärtiger Mann sie schon so befriedigt, dass sie von dem anderen nicht mehr erwartet. Und dass gerade die Straßendirne im Allgemeinen nicht kokett ist, kommt vielleicht nur davon her, dass sie die Empfindungen, welche das Ziel der Koketterie sind, im stärksten Ausmaß und in der massivsten Form ohne dies unausgesetzt kostet und daher auf die feineren prickelnden Variationen leicht verzichten kann. Die Koketterie ist also ein Mittel, den aktiven sexuellen Angriff von Seite des Mannes herbeizuführen, die Intensität dieses Angriffes nach Belieben zu steigern oder abzuschwächen und seine Richtung, dem Angreifer selbst unmerkbar, dorthin zu dirigieren, wo ihn die Frau haben will, ein Mittel, entweder bloß Blicke und Worte hervorzurufen, durch welche sie sich angenehm kitzelnd betastet fühlt, oder es bis zur Vergewaltigung kommen zu lassen. Punkt 1n, dem Verfasser geht es nicht besser als seinem Leser, wenn diesen die obige Analyse der Koketterie nicht sollte befriedigt haben. Was sie aufdeckte, lag doch ziemlich an der Oberfläche. Das Rätselhafte in der Koketterie scheint mir immer mehr ein eigentümlicher Akt zu sein, durch welchen die Frau sich zum Objekt des Mannes macht und sich funktionell mit ihm verknüpft. Sie ist da ganz dem anderen weiblichen Streben vergleichbar, Gegenstand des Mitleids, den Nebenmenschen zu werden. In beiden Fällen macht sich das Subjekt zum Objekt, zur Empfindung des anderen und setzt diesen über sich als Richter ein. Die Koketterie ist die spezifische Verschmolzenheit der Dirne, wie die zuerst als Schwangerschaft, später als Laktation U.S.W. auftretende Fürsorge die Verschmolzenheit der Mutter vorstellt. Zur Erläuterung des Gesagten sei noch auf das Weib als Braut verwiesen. Die Braut ist sozusagen das Objekt, an sich, der völlig unfreie Gegenstand der Betrachtung für alle diejenigen, welche ihr begegnen. In Mutterschaft und Prostitution. 307 Die Sensationen des Koitus sind prinzipiell keine anderen Empfindungen als wie sie das Weib sonst kennt, sie zeigen dieselben nur in höchster Intensifikation. Das ganze Sein des Weibes offenbart sich im Koitus, aufs Höchste potenziert. Darum kommen hier auch die Unterschiede zwischen Mutter und Dirne am stärksten zur Geltung. Die Mutter empfindet den Koitus nicht weniger, sondern anders als die Prostituierte. Das Verhalten der Mutter ist mehr annehmend, hinnehmend, die Dirne fühlt, schlürft bis aufs Äußerste den Genuss. Die Mutter, und so jede Frau, wenn sie schwanger wird, empfindet das Sperma des Mannes gleichsam als Depositum, bereits im Gefühle des Koitus findet sich bei ihr das Moment des Aufnehmens und Bewahrens. Denn sie ist die Hüterin des Lebens. Die Dirne hingegen will nicht wie die Mutter das Dasein überhaupt erhöht und gesteigert fühlen. Wenn sie vom Koitus sich erhebt, sie will vielmehr im Koitus als Realität verschwinden, zermalmt, zernichtet, zu nichts, bewusstlos werden vor Wollust. Für die Mutter ist der Koitus der Anfang einer Reihe, die Dirne will in ihm ihr Ende, sie will vergehen in ihm. Der Schrei der Mutter ist darum ein kurzer, mit schnellem Schluss, der Prostituierten ist langgezogen, denn alles Leben, das sie hat, will sie in diesem Moment konzentriert, zusammengedrängt wissen. Weil dies nie gelingen kann, darum wird die Prostituierte in ihrem ganzen Leben nie befriedigt, von allen Männern der Welt nicht. Denn hierin liegt also ein fundamentaler Unterschied im Wesen beider. Unterschiedslos aber fühlt sich jede Frau, da das Weib nur und durchaus sexuell ist, da diese Sexualität über den ganzen Körper sich erstreckt und an einigen Punkten, physikalisch gesprochen, bloß dichter ist als an anderen, fortwährend und am ganzen Leibe, überall und immer, von was es auch sei, ausnahmslos koitiert. Das, was man gewöhnlich als Koitus bezeichnet, ist nur ein Spezialfall von höchster Intensität. Die Dirne will von allem koitiert werden, darum kokettiert sie auch, wenn sie allein ist, und selbst vor leblosen Gegenständen, vor jedem Bach, vor jedem Baum. Die Mutter wird von allen Dingen, fortwährend und N20N308 die sexuellen Typen, nahm ganzen Leibe, geschwängert. Dies ist die Erklärung des Versehens. Alles, was auf eine Mutter je Eindruck gemacht hat, wirkt fort, je nach der Stärke des Eindruckes, der zur Konzeption führende Koitus ist nur das intensivste dieser Erlebnisse und überwiegt an Einfluss aller anderen, all das wird Vater ihres Kindes, es wird Anfang einer Entwicklung, deren Resultat sich später am Kinde zeigt. Darum also ist die Vaterschaft eine armselige Täuschung, denn sie muss stets mit unendlich vielen Dingen und Menschen geteilt werden, und das natürliche, physische Recht das Mutterrecht. Weiße Frauen, die einst von einem Neger ein Kind gehabt haben, gebären später oft einem weißen Manne Nachkommen, die noch unverkennbare Merkmale der Negerrasse an sich tragen. Von Blüten, die mit einer inadäquaten Pollenart bestäubt werden, erleiden nicht nur die Keime, sondern auch das mütterliche Gewebe Änderungen, welche nur als eine Annäherung an die Formen und Farben dieses fremden Pollens aufgefasst werden können. Und die Stute des Lord Morton ist ja berühmt geworden, die, nachdem sie einmal einem Quäger einen Bastard geboren hatte, noch lange hernach einem arabischen Hengst zwei Föhlen warf, welche deutliche Merkmale des Quäges an sich trugen. Numan hat an diesen Fällen viel gedeutet, man hat erklärt, sie müssten viel häufiger vorkommen, wenn der Vorgang überhaupt möglich wäre. Aber damit sich diese Infektion, wie man ihn nennt, weiß man hat den ausgezeichneten Namen der Legonie, D. I. Zeugung in die Ferne, vorgeschlagen, Focke von Gastgeschenken, Xenien gesprochen, damit sich Fernzeugung deutlich offenbaren könne, ist eine Erfüllung sämtlicher Gesetze der Sexualanziehung, eine außergewöhnlich hohe geschlechtliche Affinität zwischen dem ersten Vater und der Mutter erforderlich. Die Wahrscheinlichkeit ist weit vornherein gering, dass ein Paar sich finde, in welchem Genaffinität derart mächtig ist, dass sie die mangelnde Rassenverwandtschaft überwindet, und doch besteht nur, wenn Rassenverschiedenheit vorhanden ist, eine Aussicht auf augenfällige, allgemein überzeugende Divergenzen, indessen bei Mutterschaft und Prostitution. 309 In sehr nahe Familienverwandtschaft die Möglichkeit fehlt, und zweideutige Abweichungen vom Vatertypus an jenem Kinde, das noch unter dem Einflüsse der früheren Zeugung stehen soll, mit Sicherheit festzustellen. Übrigens ist, dass man so heftig gegen die Keiminfektion sich gewehrt hat, nur daraus zu erklären, dass man die Erscheinungen nicht in ein System zu bringen wusste. Denn nicht besser als der Infektionslehrer ist es dem Versehen ergangen. Hätte man begriffen, dass auch die Fernzeugung ein Versehen ist, nur eben ein Spezialfall des Letzteren von höchster Intensität, hätte man eingesehen, dass der Urogenitaltrakt nicht der einzige, sondern nur der wirksamste Weg ist, auf dem eine Frau koitiert werden kann, dass die Frau durch einen Blick, durch ein Wort sich bereits besessen fühlen kann, es wäre der Widerspruch gegen das Versehen wie gegen die Telegene so laut nicht geworden. Ein Wesen, das überall und von allen Dingen koitiert wird, kann auch überall und von allen Dingen befruchtet werden, die Mutter ist empfänglich überhaupt. In ihr gewinnt alles Leben, denn alles macht auf sie physiologischen Eindruck und geht in ihr Kind als dessen Bildner ein. Hierin ist sie wirklich, in ihrer niederen körperlichen Sphäre, nochmals dem Genius vergleichbar. Notenders die Dirne. Wie sie selbst im Koitus zunichte werden will, so ist ihr Wirken auch sonst durchaus auf Zerstörung angelegt. Während die Mutter alles, was dem irdischen Leben und guten Fortkommen des Menschen förderlich ist, begünstigt, alles Ausschweifende aber von ihm fernhält, während sie den Fleiß des Sohnes aneifert und die Arbeitsamkeit des Gatten spornt, sucht die Hetäre die ganze Kraft und Zeit des Mannes für sich in Anspruch zu nehmen. Aber nicht nur sie selbst ist gleichsam von Anbeginn dazu bestimmt, den Mann zu missbrauchen, auch in jedem Manne verlangt etwas nach dieser Frau, das an Seite der schlichteren, stets geschäftigen, geschmacklos gekleideten, alle geistigen E16 ausübbaren Mutter keine Befriedigung findet. Etwas in ihm sucht den Genuss, und beim Freudenmädchen vergisst er sich am leichtesten. Denn die Dirne vertritt das Prinzip des leichten N310 die sexuellen Typen. In Sinnes, sie sorgt nicht vor wie die Mutter, sie und nicht die Mutter ist die gute Tänzerin, nur sie verlangt nach Unterhaltung und großer Gesellschaft, nach dem Spaziergang und dem Vergnügungslokal, nach dem Seebad und dem Kurort, nach Theater und Konzert, nach immer neuen Toiletten und Edelsteinen, nach Geld, um es mit vollen Händen hinauszustreuen, nach Luxus statt nach Komfort, nach Lärm statt nach Ruhe, nicht nach dem Lehnstuhl inmitten von Enkeln und Enkelinnen, sondern nach dem Triumphzug auf dem Siegeswagen des schönen Körpers durch die Welt. Die Prostituierte erscheint denn auch dem Manne unmittelbar als die Verführerin, in den Gefühlen, die sie in ihm weckt, nur sie, das unkeusche Weib par excellence, als Zauberin. Sie ist der weibliche Don Juan, sie ist jenes Wesen in der Frau, das die Ars Amatoria kennt, lehrt und hütet. In H.I.M. hängen aber noch interessantere und tiefer führende Dinge zusammen. Die Mutter wünscht vom Manne Anständigkeit, nicht um der Idee willen, sondern weil sie die Beherrin des Erdenlebens ist. Gleich wie sie selbst arbeitet und nicht faul ist, gleich der Dirne, gleich wie sie stets von Geschäften mit Bezug auf die Zukunft erfüllt scheint, so hat sie auch beim Manne Sinn für Tätigkeit und sucht ihn nicht von dieser zum Vergnügen hin abzuziehen. Die Dirne hingegen kitzelt am stärksten der Gedanke eines rücksichtslosen, gaunerischen, der Arbeit abgewandten Mannes. Ein Mensch, der einmal eingesperrt war, ist der Mutter ein Gegenstand des Abscheus, der Dirne eine Attraktion. Es gibt Frauen, die mit ihrem Sohne wirklich unzufrieden sind, wenn er in der Schule nicht gut tut, und solche, die an ihm, wenn sie auch das Gegenteil heucheln, dann umso größeres Wohlgefallen finden. Das Solide reizt die Mutter, das Unsolide die Dirne. Jene verabscheut, diese liebt den kräftig trinkenden Mann. Und so ließe sich noch vieles andere, in der gleichen Richtung gelegene, anführen. Nur ein Einzelfall dieser allgemeinen, hoch in die wohlhabendsten Klassen hinaufreichenden Verschiedenheit ist es, dass die Gassendirne zu jenen Menschen sich am meisten hingezogen fühlt, die offene Verbrecher sind, der Zuhälter ist immer gewalttätig, kriminell in Mutterschaft und Prostitution. 311 N veranlagt, oft Räuber oder Betrüger, wenn nicht Mörder zugleich. Dies legt nun, so wenig das Weib selbst antimoralisch genannt werden darf, es ist immer nur amoralisch, den Gedanken nahe, dass die Prostitution in irgendeiner tiefen Beziehung zum Antimoralischen stehe, während alle Mutterschaft nie einen solchen Hinweis enthält. Nicht als ob die Prostituierte selbst das weibliche Äquivalent des männlichen Verbrechers bildete, obwohl sie so arbeitsscheu ist wie dieser, darf aus den in den vorigen Kapiteln erörterten Gründen die Existenz eines verbrecherischen Weibes nicht zugegeben werden, die Frauen stehen nicht so hoch. Aber in einer Relation zum Antimoralischen, zum Bösen wird die Prostituierte unleugbar vom Manne empfunden, selbst wenn dieser nicht in ein sexuelles Verhältnis zu ihr getreten ist, so dass man nicht sagen kann, nur die Abwehr irgendeines eigenen Wollustgedankens habe diese projizierende Form angenommen. Denn man erlebt die Prostitution von vornherein als ein dunkles, nächtiges, schauervolles, unheimliches, ihr Eindruck lastet schwerer, qualvoller auf seiner Brust als der, welchen die Mutter auf ihn hervorbringt. Die merkwürdige Analogie der großen Hetäre zum großen Verbrecher, D.I. eben zum Eroberer, die intime Beziehung der kleinen Dirne zum moralischen Ausbunde der Menschheit, dem Zuhältertum, jenes Gefühl, das sie im Manne wachruft, die Absichten, die sie in Betreff seiner hegt, am meisten endlich die Art, wie sie im Unterschiede von der Mutter den Koitus empfindet, all das vereinigt sich dazu, jene Ansicht zu bekräftigen. Wie die Mutter ein lebensfreundliches, so ist die Prostituierte ein lebensfeindliches Prinzip. Aber wie die Bejahung der Mutter nicht auf die Seele, sondern auf den Leib geht, so erstreckt sich auch die Verneinung der Dirne nicht diabolisch auf die Idee, sondern nur auf Empirisches. Sie will vernichtet werden und vernichten, sie schadet und zerstört. Physisches Leben und physischer Tod, beide im Koitus so geheimnisvoll tief zusammenhängend, vergleiche das nächste Kapitel, sie verteilen sich auf das Weib als Mutter und als Prostituierte. In 3.1.2 die sexuellen Typen. Eine entscheidendere Antwort als diese kann auf die Frage nach der Bedeutung von Mutterschaft und Prostitution einstweilen kaum gegeben werden. Es ist ja ein völlig dunkles, von keinem Wanderer noch betretenes Gebiet, auf dem ich mich hier befinde. Der Mythos in seiner religiösen Fantasie mag es zu erleuchten sich erkühnen, dem Philosophen sind metaphysische Übergriffe allzu früh nicht anzuraten. Dennoch bedarf noch einiges einer besseren Hervorhebung. Die antimoralische Bedeutung des Phänomens der Prostitution stimmt damit überein, dass sie ausschließlich auf den Menschen beschränkt ist. Bei den Tieren ist das Weibchen durchaus der Fortpflanzung untertan. Es gibt dort keine sterile Weiblichkeit. Ja, man könnte sogar daran denken, dass sich bei den Tieren die Männchen prostituieren, wenn man an den ratschlagenden Pfau denkt, an das Leuchten des Glühwurms, die Lockrufe der Singvögel, den Balzentenauerhahn. Aber diese Schaustellungen sekundärer Geschlechtscharaktere sind bloße exhibitionistische Akte des Männchens, wie es auch unter den Menschen vorkommt, dass läufige Männer ihre Genitalien vor Frauen entblößen als Aufforderung zum Koitus. Nur insofern sind diese tierischen Akte vorsichtig zu interpretieren, als man sich hüten muss, zu glauben, die psychische Wirkung, welche durch sie auf das Weibchen hervorgebracht wird, werde von dem Männchen im Voraus in Betracht und Rechnung gezogen. Es handelt sich vielmehr um einen triebhaften Ausdruck des eigenen sexuellen Verlangens als um ein Mittel, dasselbe beim Weibe zu steigern, es ist ein Hintreten vor die Frau mit und in der sexuellen Erregung. Während bei exhibitionierenden Menschen wohl stets die Vorstellung der Erregung des anderen Geschlechtes mitspielt. Punkt 1. Die Prostitution ist demnach etwas beim Menschen allein auftrete in der Es, Tiere und Pflanzen sind ja nur gänzlich amoralisch, nicht irgendwie dem Antimoralischen verwandt, und kennen darum nur die Mutterschaft. Hier liegt also N. Auch ist das Motiv des tierischen Männchens keineswegs Eitelkeit als Wille zum Wert. N. Mutterschaft und Prostitution. 313 eines der tiefsten Geheimnisse aus Wesen und Ursprüngen des Menschen verborgen. Und nun ist insofern an dem früheren eine Korrektur anzubringen, als mir wenigstens, je länger ich über sie nachdenke, desto mehr die Prostitution eine Möglichkeit für alle Frauen zu sein scheint, ebenso wie die, ja bloß physische, Mutterschaft. Sie ist vielleicht etwas, wovon jedes menschliche Weib durchsetzt, etwas, womit hier die tierische Mutter dingiert ist eins, ja am Ende eben das, was im menschlichen Weibe jenen Eigenschaften entspricht, um die der menschliche Mann mehr ist als das tierische Männchen. Zu der großen Mutterschaft des Tieres ist hier, mit dem Antimoralischen im Manne zu gleicher Zeit und nicht ohne merkwürdige Beziehungen zu diesem, ein Faktor hinzugekommen, der das menschliche Weib vom tierischen gänzlich und von Grund aus unterscheidet. Welche Bedeutung das Weib gerade als Dirne für den Mann in besonderem Maße gewinnen konnte, davon soll erst gegen den Schluss der gesamten Untersuchung die Rede werden, der Ursprung, die letzte Ursache der Prostitution, bleibt gleichwohl vielleicht für immer ein tiefes Rätsel und in völliges Dunkel gehüllt. Es lag mir bei dieser etwas breiten, aber durchaus nicht erschöpfenden, durchaus nicht alle Phänomene auch nur streifenden Betrachtung alles andere näher, als etwa ein Prostituiertenideal aufzustellen, wie es manche begabte Schriftsteller der jüngsten Zeit kaum verhüllt entwickelt zu haben scheinen. Aber dem anderen, dem scheinbar unsinnlichen Mädchen musste ich den Nimbus rauben, mit dem es jedermann so gerne umgeben möchte, durch die Erkenntnis, dass gerade dieses Geschöpf das mütterlichste ist, und die Virginität ihm, seinen Begriffen nach, ebenso fremd wie der Dirne. Und selbst die Mutterliebe konnte vor einer eindringenderen Analyse nicht als ein sittliches Verdienst sich behaupten. Die Idee der unbefleckten Empfängnis endlich, N. Wer bedenkt, wie fast alle Frauen b. ihre heutigen großen Freiheit sich auf der Gasse bewegen, wie sie durch straffes Anziehen ihrer Kleider alle Formen sichtbar werden lassen, wie sie jedes Regenwetter zu solchem Zwecke ausnützen, der wird dies nicht übertrieben finden. In 3.1.4 die sexuellen Typen. In der reinen Jungfrau Goethes, Dantes, enthält die Wahrheit, dass die absolute Mutter den Koitus nie als Selbstzweck, um der Lust willen, herbeiwünschen würde. Sie darum heiligen konnte nur eine Illusion. Dagegen ist es wohl begreiflich, dass sowohl der Mutterschaft als der Prostitution, beiden als Symbolen tiefer und mächtiger Geheimnisse, religiöse Verehrung gezollt wurde. Ist damit die Unhaltbarkeit jener Ansicht dargetan, welche einen besonderen Frauentypus doch noch verteidigen und für die Sittlichkeit des Weibes in Anspruch nehmen zu können glaubt, so soll jetzt die Erforschung der Motive in Angriff genommen werden, aus welchen der Mann die Frau immer und ewig wird verklären wollen. NXI. Kapitel. Erotik und Ästhetik. Die Argumente, mit welchen die Hochwertung der Frau immer wieder zu begründen versucht wird, sind nun, bis auf wenige, noch nachzuholende Dinge, einer Prüfung unterzogen und vom Standpunkt der kritischen Philosophie, auf welchen die Untersuchung, nicht ohne diese Wahl zu begründen, sich gestellt hat, auch widerlegt. Freilich ist wenig Grund zur Hoffnung, dass man in einer Diskussion auf diesen harten Boden sich begeben werde. Das Schicksal Schopenhauers gibt zu denken, dessen niedrige Meinung über die Weiber noch immer darauf zurückgeführt zu werden pflegt, dass ein venezianisches Mädchen, mit dem er ging, sich in den vorübergaloppierenden, körperlich schöneren Bayern vergaffte, als ob die schlechteste Meinung von den Frauen der bekäme, der am wenigsten, und nicht vielmehr jener, der am meisten Glück bei ihnen gehabt hat. Die Methode, statt Gründe mit Gründen zu widerlegen, den Angreifer einfach als Misogynen zu bezeichnen, hat in der Tat viel für sich. Der Hass ist nie über sein Objekt hinaus, und deshalb bringt die Bezeichnung eines Menschen als eines Hasses dessen, worüber er aburteilt, ihn stets mit Leichtigkeit in den Verdacht der Unaufrichtigkeit, Unreinheit, Unsicherheit, die durch die Hyperbel der Anklage und das Pathos der Abwehr zu ersetzen suche, was sie an innere Berechtigung gebricht. So verfehlt diese Art der Antwort nie ihren Zweck, die Verteidiger von allem Eingehen auf die eigentliche Frage zu entheben. Sie ist die geschickteste und treffsicherste Waffe jener ungeheuren Mehrzahl unter den Männern, die sich über das Weib nie klar werden will. Denn es gibt keine N316 die sexuellen Typen. N Männer, welche über die Frauen viel nachdenken und sie dennoch hochhalten. Es gibt unter ihnen nur Verächter des Weibes und solche, die über das Weib nie länger und tiefer gedacht haben. Es ist nun allerdings eine Unsitte, in einer theoretischen Kontroverse auf die psychologischen Motive des Gegners zu rekurrieren und diesen Rekurs statt der Beweise zu brauchen. Ich will auch niemand theoretisch darüber belehren, dass in einem sachlichen Streite die Gegner beide unter die überpersönliche Idee der Wahrheit sich zu stellen haben und ein Ergebnis unabhängig davon sollen zu erreichen suchen, ob und wie sie beide als konkrete Einzelpersonen existieren. Wenn aber von der einen Seite das logische Schlussverfahren folgerichtig bis zu einem gewissen Abschluss gebracht wurde, ohne dass die andere auf den Beweisprozess an sich eingeht, sondern nur gegen die Konklusionen heftig sich sträubt, dann darf in gewissen Fällen der Erste wohl sich erlauben, den Zweiten für die Unanständigkeit seines, zum Eingehen auf strenge Deduktion nicht zu bewegenden Benehmens zu strafen, indem er ihm die Motive seiner Halsstarrigkeit recht vor die Augen rückt. Wären dem anderen diese Gründe bewusst, so würde er sie auch sachlich abwägen gegen die Wirklichkeit, die seinen Wünschen so widerstreitet. Nur weil sie ihm unbewusst waren, darum konnte er, sich selbst gegenüber, nicht zu einer objektiven Stellung gelangen. Deshalb soll jetzt, nach einer langen Reihe streng logischer und sachlicher Ableitungen, der Spieß umgekehrt, und einmal der Frauenverteidiger darauf untersucht werden, aus welchem Gefühle das Pathos seiner Parteinahme stammt, inwiefern es seine Wurzeln in lauterer, und wie weit es sie in fragwürdiger Gesinnung hat. Alle Einwände, welche dem Verächter der Weiblichkeit gemacht werden, gehen gefühlsmäßig samt und sonders aus dem erotischen Verhältnisse hervor, in welchem der Mann zu der Frau steht. Dieses Verhältnis ist von dem nur sexuellen, mit welchem bei den Tieren die Beziehungen der Geschlechter erschöpft sind, und das auch unter den Menschen dem Umfang nach die weitaus größere Rolle spielt, ein prinzipiell Erotik und Ästhetik. 317 durchaus Verschiedenes. Es ist vollkommen verfehlt, dass Sexualität und Erotik, Geschlechtstrieb und Liebe, im Grunde nur ein und dasselbe seien, die zweite eine Verbrämung, Verfeinung, Umnebelung, größer als Sublimation des Ersten, obwohl hierauf wohl alle Mediziner schwören, ja selbst Geister wie Kant und Schopenhauer nichts anderes geglaubt haben. Ehe ich auf die Begründung dieser schroffen Trennung eingehe, will ich, was diese beiden Männer betrifft, Folgendes zu bemerken nicht unterlassen. Kantens Meinung kann aus dem Grunde nicht maßgebend sein, weil er sowohl die Liebe als den Geschlechtstrieb nur in so geringem Maße gekannt haben muss, wie überhaupt nie ein Mensch außer ihm. Er war so wenig erotisch, dass er nicht einmal das Bedürfnis hatte zu reisen. Punkt 1, er steht also zu hoch und zu rein da, um in dieser NJ, den in diesen Worten behaupteten Zusammenhang zwischen dem erotischen Bedürfnis und der Reiselust vermochten einige Leser, deren verwunderten Fragen ich Rede zu stehen hatte, nichts zu finden. Es ist zunächst aber, dass dieses Bedürfnis einem gewissen Ungenügen, einer Art unbestimmter Sehnsucht entspringen muss. Ich antizipiere freilich die im Folgenden dargelegte Theorie der Erotik, wenn ich eine tiefere Analyse einbegriffen versuche. Wie die Zeit ins Unendliche verlängert wird, weil alle Zeitlichkeit Endlichkeit ist, und der Mensch der Endlichkeit zu entgehen trachtet, so wird auch, aus der gleichen Ursache, die andere Form der Sinnlichkeit, der Raum, als unendlich gedacht. Die Befreiung von der Zeit liegt aber nicht in einer noch so großen, unendlichen Erstreckung der Zeitlinie, sondern in ihrer Negation. Die Ewigkeit ist nicht die längste Zeit, eher die kürzeste. Sie ist völlige Aufhebung der Zeit. Diesem Ungenügen an jeder bestimmten Zeit, an der Zeitlichkeit, entspricht im Menschen ein Ungenügen an jedem bestimmten Räume, und dem Verlangen nach Ewigkeit dort, antwortet hier ein Verlangen nach der eigentlichen Heimat des Menschen, die er nirgends, an irgendeinem konkreten Punkte des Weltalls weiß, und doch immer während dort sucht, ohne finden zu können, so entsteht die Unendlichkeit des Raumes, da an keiner Grenze Ausresten und Einhalt wäre. Nur darum verlässt der Mensch jeden einzelnen Ort und pilgert immer wieder nach neuen Gegenden, wie er jede einzelne Zeit überwindet durch seinen Willen zum Leben. Freilich ist sein Streben auch hier ein vergebliches, der Raum erweitert sich ins Unendliche und bleibt doch Raum, und alles Wandern und Reisen bringt nur von begrenzter Stätte zu begrenzter Stätte. Die Unfreiheit des Menschen liegt in der räumlichen Bestimmtheit nicht minder als in der zeitlichen, sie sind beide nur Wille vom Funktionalismus weg, Wille zur Freiheit. So heroisch aber das Freiheitsleben N318 sexuellen Typen. In Frage als Autorität mitzusprechen, die einzige Geliebte, an der er sich gerecht hat, war die Metaphysik. Und was Schopenhauer anlangt, so hat dieser eben wenig Verständnis für höhere Erotik, sondern nur eines für sinnliche Sexualität besessen. Dies lässt sich auf folgendem Wege ohne Schwierigkeit ableiten. Schopenhauers Gesicht zeigt wenig Güte und viel Grausamkeit, unter der er allerdings am fürchterlichsten selbst gelitten haben muss. Man stellt keine Mitleidsethik auf, wenn man selbst sehr mitleidig ist. Die mitleidigsten Menschen sind die, welche sich ihr Mitleiden am meisten verüben, Kant und Nietzsche. Aber nur zum Mitleiden stark veranlagte Menschen sind, worauf schon hier hingewiesen werden darf, einer heftigen Erotik fähig. Solche, die an nichts keinen Anteil nehmen, sind der Liebe unfähig. Es müssen dies nicht satanische Naturen sein, im Gegenteil, sie können sittlich sehr hoch stehen, ohne doch recht zu bemerken, was ihr Nebenmensch gerade denkt oder was in ihm vorgeht. Und ohne ein Verständnis für ein übersexuelles Verhältnis zum Weibe zu besitzen. So ist es auch bei Schopenhauer. Er war ein extrem unter dem Geschlechtstriebe leidender Mensch, er hat aber nie geliebt, wäre doch sonst auch die Einseitigkeit seiner berühmten Metaphysik der Geschlechtsliebe unerklärlich, deren wichtigste Lehre es ist, dass der unbewusste Endzweck auch aller Lieben nichts weiter sei als die Zusammensetzung der nächsten Generation. Diese Ansicht ist, wie ich zeigen zu können glaube, falsch. Zwar eine Liebe, die ganz frei von Sinnlichkeit ist, gibt es in der Erfahrung nicht. Der Mensch, mag er noch so hoch stehen, ist eben immer auch Sinnenwesen. Worauf es ankommt und was unwiderstehlich die gegnerische Ansicht zu Boden schlägt, ist, dass jede Liebe selbst, an und für sich, nicht erst durchs Hinzutreten asketischer Grundsätze, feindlich gegen alle jene Elemente des Verhältnisses sich stellt, die zum Koitus drängen, ja sie als ihre eigene Negation selbst empfindet. Liebe und Begehren sind zwei noch als Streben zur Überwindung des Raumes ist, so tragisch muss es enden, wenn es äußerlich gefasst erscheint, wie im Bedürfnis zu reisen, so heldenhaft, so unglücklich auch diese Liebe. Erotik und Ästhetik. 319 NSO verschiedene, einander so völlig ausschließende, ja entgegengesetzte Zustände, dass in den Momenten, wo ein Mensch wirklich liebt, ihm der Gedanke der körperlichen Vereinigung mit dem geliebten Wesen ein völlig undenkbarer ist. Dass es keine Hoffnung gibt, die von Furcht ganz frei wäre, ändert nichts daran, dass Hoffnung und Furcht einander gerade entgegengesetzt sind. Nicht anders verhält es sich zwischen dem Geschlechtstrieb und der Liebe. Je erotischer ein Mensch ist, desto weniger wird er von seiner Sexualität belästigt, und umgekehrt. Wenn es keine Anbetung gibt, die von Begierde gänzlich frei wäre, so darf man darum beide Dinge nicht identifizieren, die höchstens entgegengesetzte Phasen sein mögen, in welche ein reicherer Mensch sukzessiv eintreten kann. Der lügt oder hat nie gewusst, was Liebe ist, der behauptet, eine Frau noch zu lieben, die er begehrt, so verschieden sind Liebe und Geschlechtstrieb. Darum wird es auch fast immer als eine Heuchelei empfunden, wenn einer von Liebe in der Ehe spricht. Und dem stumpfen Blicke, der dem Gegenüber noch immer, wie aus grundsätzlichem Zynismus, an der Identität beider festhält, sei Folgendes zu schauen gegeben, die sexuelle Anziehung wächst mit der körperlichen Nähe, die Liebe ist am stärksten in der Abwesenheit der geliebten Person, sie bedarf der Trennung, einer gewissen Distanz, um am Leben zu bleiben. Ja, was alle Reisen in ferne Länder nicht erreichen konnten, das wahre Liebesterbe, wo aller Zeitverlauf dem Vergessen nichts fruchtete, da kann eine zufällige, unbeabsichtigte körperliche Berührung mit der Geliebten den Geschlechtstrieb wachrufen und es vermögen, die Liebe auf der Stelle zu töten. Und für den höher differenzierten, den bedeutenden Menschen haben das Mädchen, das er begehrt, und das Mädchen, das er nur lieben, aber nie begehren könnte, sicherlich immer eine ganz verschiedene Gestalt, einen verschiedenen Gang, eine verschiedene Charakteranlage, es sind zwei gänzlich verschiedene Wesen. Es gibt also platonische Liebe, wenn auch die Professoren der Psychiatrie nichts davon halten. Ich möchte sogar sagen, es gibt nur platonische Liebe. Denn was in 320 von Zirkomflex e-sexuellen Typen, en sonst noch Liebe genannt wird, gehört in das Reich der Säue. Es gibt nur eine Liebe, es ist die Liebe zu Beatrice, die Anbetung der Madonna. Für den Coitus ist ja die babylonische Hure da. En Kantens Aufzählung der transzendentalen Ideen bedürfte, sollte dies haltbar bleiben, eine Erweiterung. Auch die reine hohe, begehrungslose Liebe, die Liebe Piatons und Brunos, wäre eine transzendentale Idee, deren Bedeutung als Idee dadurch nicht berührt würde, dass keine Erfahrung jemals sie völlig verwirklicht aufwiese. Es ist das Problem des Tannhäuser. Hi Tannhäuser, hi Wolfram, hi Venus, hi Maria. Die Tatsache, dass ein Liebespaar, das sich wirklich auf ewig gefunden hat, Tristan und Isolde, in den Tod geht statt ins Brautbett, ist ein ebenso absoluter Beweis eines höheren, sei es darum, metaphysischen im Menschen, wie das Märtyrertum eines Giordano Bruno. In dir, hohe Liebe, töne an begeistert mein Gesang, die mir in Engel schöner ein tief in die Seele drang. Du nahst als Gott Gesandte, nicht Volk aus Hol der Fern, minus eine SO führst du in die Lande, en wo ewig strahlt dein Stern. En wer ist der Gegenstand solcher Liebe? Dasselbe Weib, das hier geschildert wurde, das Weib ohne alle Qualitäten, die einem Wesen Wert verleihen können, das Weib ohne den Willen nach einem eigenen Werte? Wohl kaum, es ist das überschöne, das engelreine Weib, das mit dieser Liebe geliebt wird. Woher jenem Weibe seine Schönheit und seine Keuschheit kommt, das ist nun die Frage. Es ist häufig darüber gestritten worden, ob wirklich das weibliche Geschlecht das Schönere sei, und noch mehr wurde seine Bezeichnung als das Schöne schlechthin angefochten. Es wird sich empfehlen, zunächst im Einzelnen zu fragen, von wem und inwiefern das Weib schön gefunden wird. Erotik und Ästhetik. 321 N bekannt ist, dass das Weib nicht in seiner Nacktheit am schönsten ist. Allerdings, in der Reproduktion durch das Kunstwerk, als Statue oder als Bild, mag das unbekleidete Weib schön sein. Aber das lebende nackte Weib kann schon aus dem Grunde von niemand schön gefunden werden, weil der Geschlechtstrieb jene bedürfnislose Betrachtung unmöglich macht, welche für alle Schönfinden unumgängliche Voraussetzung bleibt. Aber auch abgesehen hiervon erzeugt das völlig nackte lebendige Weib den Eindruck von etwas Unfertigem, noch nach etwas außer sich Strebenden, und dieser ist mit der Schönheit unverträglich. Das nackte Weib ist im Einzelnen schöner denn als Ganzes, als solches nämlich erweckt es unvermeidlich das Gefühl, dass es etwas suche, und bereitet darum dem Beschauer eher Unlust als Lust. Am stärksten tritt dieses Moment des ins Ich Zwecklosen, des einen Zweck außer sich Habenden, am aufrecht stehenden nackten Weibe hervor. Durch die liegende Position wird es naturgemäß gemildert. Die künstlerische Darstellung des nackten Weibes hat dies wohl empfunden, und wenn das nackte Weib aufrecht stehend oder schwebend gebildet ward, so zeigte sie das Weib nie allein, sondern stets mit Rücksicht auf eine Umgebung, vor welcher es dann seine Blöße mit der Hand zu bedecken suchen konnte. Aber das Weib ist auch im Einzelnen nicht durchaus schön, selbst wenn es möglichst vollkommen und ganz untadelig den körperlichen Typus seines Geschlechtes repräsentiert. Was hier theoretisch am meisten in Betracht kommt, ist das weibliche Genitale. Wenn die Meinung recht hätte, dass alle Liebe des Mannes zum Weibe nur zum Hirn gestiegener Detomaschenztrieb ist, wenn Schopenhauers Behauptung haltbar wäre, das niedrig gewachsene, schmalschultri, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht das Schöne nennen konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt, in diesem Trieb nämlich steckt seine ganze Schönheit, so müsste das weibliche Genitale am heftigsten geliebt sein und vom ganzen Körper des Weibes am schönsten gefunden werden. Aber, von einigen widerlichen Lärmmachern der letzten Jahre zu schweigen, welchen weinüffiger, geschlechtsämmernde Charakter. 10. Auflage 21 N322 die sexuellen Typen. Durch die Aufdringlichkeit ihrer Reklame für die Schönheit des weiblichen Genitales sowohl beweisen, dass erst eine Agitation nötig ist, um hieran Glauben zu machen, als auch die Unaufrichtigkeit jener Reden erkennen lassen, von deren Inhalt sie überzeugt zu sein vorgeben, von diesen abgesehen lässt sich behaupten, dass kein Mann speziell das weibliche Genital schön, vielmehr ein jeder es hässlich findet, Es mögen gemeine Naturen durch diesen Körperteil des Weibes besonders zu sinnlicher Begierde gereizt werden, jedoch gerade solche werden ihn vielleicht sehr angenehm, nie aber schön finden. Die Schönheit des Weibes kann also kein großer Effekt des Sexualtriebes sein. Sie ist ihm vielmehr geradezu entgegengesetzt. Männer, die ganz unter der Gewalt des Geschlechtsbedürfnisses stehen, haben für Schönheit am Weibe gar keinen Sinn. Beweis hierfür ist, dass sie ganz wahllos jede Frau begehren, die sie erblicken, bloß nach den vagen Formen ihrer Körperlichkeit. NDR-Grund für die angeführten Phänomene, die Hässlichkeit des weiblichen Genitales und die Unschönheit seines lebenden Körpers als Ganzen, kann nirgend anders gefunden werden als darin, dass sie das Schamgefühl im Manne verletzen. Die kanonische Flachköpfigkeit unserer Tage hat es auch möglich werden lassen, dass das Schamgefühl aus der Tatsache der Kleidung abgeleitet und hinter dem Widerstreben gegen weibliche Nacktheit nur Unnatur und versteckte Unzüchtigkeit vermutet wurde. Aber ein Mann, der unzüchtig geworden ist, wehrt sich gar nicht mehr gegen die Nacktheit, weil sie ihm als solche nicht mehr auffällt. Er begehrt bloß, er liebt nicht mehr. Alle wahre Liebe ist schamhaft, ebenso wie alles wahre Mitleid. Es gibt nur eine Schamlosigkeit, die Liebeserklärung, von deren Aufrichtigkeit ein Mensch im selben Moment überzeugt wäre, indem er sie machte. Diese würde das objektive Maximum an Schamlosigkeit repräsentieren, welches denkbar ist. Es wäre etwa so, wie wenn jemand sagen würde, ich bin sehnsüchtig. Jenes wäre die Idee der schamlosen Handlung, dies die Idee der schamlosen Rede. Beide sind nie verwirklicht, weil alle Wahrheit schamhaft ist. Es gibt keine Liebeserklärung, die in Erotik und Ästhetik 323 ein nicht eine Lüge wäre, und wie dumm die Frauen doch eigentlich sind, kann man daraus ersehen, wie oft sie an Liebesbeteuerungen glauben. Nie in der Liebe des Mannes, die stets schamhaft ist, liegt nach all dem der Maßstab für das, was am Weibe schön, und das, was an ihm hässlich gefunden wird. Es ist hier nicht wie in der Logik, das wahre der Maßstab des Denkens, der Wahrheitswert sein Schopf er, nicht wie in der Ethik, das Gute das Kriterium für das Sollen, der Wert des Guten ausgestattet mit dem Anspruch, den Willen zum Guten zu lenken, sondern hier, in der Ästhetik, wird die Schönheit erst von der Liebe geschaffen, es besteht keinerlei innerer Normzwang, das zu lieben, was schön ist, und das Schöne tritt nicht an den Menschen mit dem Anspruch heran, geliebt zu werden. Nur darum gibt es keinen überindividuellen, allein richtigen Geschmack, alle Schönheit ist vielmehr selbst erst eine Projektion, eine Emanation des Liebesbedürfnisses, und so ist auch die Schönheit des Weibes nicht ein von der Liebe verschiedenes, nicht ein Gegenstand, auf den sie sich richtet, sondern die Schönheit des Weibes ist die Liebe des Mannes, beide sind nicht zweierlei, sondern eine und dieselbe Tatsache. Wie Hässlichkeit von Hassen, so kommt Schönheit von Lieben. Und auch darin, dass Schönheit so wenig wie Liebe mit dem sinnlichen Triebe zu tun hat, dass jene wie dieser der Begierde fremd ist, drückt sich nur dieselbe Tatsache aus. Die Schönheit ist ein unberührbares, unantastbares, mit anderem enwürmengbares, nur aus völliger Weite kann sie wie nahe geschaut werden, und vor jeder Annäherung entfernt sie sich. Der Geschlechtstrieb, der die Vereinigung mit dem Weibe sucht, vernichtet dessen Schönheit, das betastete, das besessene Weib wird von niemand mehr der Schönheit wegen angebetet. Dies leitet nun auch über zur Beantwortung der zweiten Frage, was ist die Unschuld, was die Moralität des Weibes? In voreinigen Tatsachen, welche den Beginn jeder Liebe begleiten, wird hierzu am besten ausgegangen. Reinheit des Leibes ist, wie schon einmal angedeutet, beim Manne im Allgemeinen ein Zeichen von Sittlichkeit und Aufrichtigkeit. An 21.1.3.2.4 die sexuellen Typen. Denn wenigstens sind körperlich schmutzige Menschen kaum je von sehr lauterer Gesinnung. Nun kann man beobachten, wie Menschen, die sonst durchaus nicht sehr auf die Reinlichkeit ihres Leibes achten, in den Zeiten, da sie zu größerer Anständigkeit des Charakters sich aufraffen, auch stets häufiger und ausgiebiger sich waschen. Ebenso werden nun auch Menschen, die nie sauber gewesen sind, für die Dauer einer Liebe plötzlich aus innerem Trieb reinlichkeitsbedürftig, und diese kurze Spanne Zeit ist oft die einzige ihres Lebens, wo sie unter ihrem Hemde nicht unflätig aussehen. Schreiten wir zum Geistigen vor, so sehen wir, wie bei vielen Menschen Liebe mit Selbstanklagen, Kasteiungs- und Sühnungsversuchen beginnt. Eine moralische Einkehr fängt an, von der Geliebten scheint auch eine innere Läuterung auszugehen, auch wenn der Liebende nie mit ihr gesprochen, ja sie nur wenige Male aus der Ferne gesehen hat. Dieser Prozess kann also unmöglich in dem geliebten Wesen selbst seinen Grund haben, die Geliebte ist nur zu oft ein Backfisch, nur zu oft eine Kuh, nur zu oft eine lüsterne Kokette, und niemand nimmt für gewöhnlich an ihr überirdische Eigenschaften wahr als eben derjenige, der sie liebt. Ist es also zu glauben, dass diese konkrete Person geliebt werde in der Liebe, oder dient sie nicht vielmehr einer unvergleichlich größeren Bewegung nur als Ausgangspunkt? In aller Liebe liebt der Mann nur sich selbst. nicht seine Subjektivität, nicht das, was er, als ein von aller Schwäche und Gemeinheit, von aller Schwere und Kleinlichkeit behaftetes Wesen wirklich vorstellt, sondern das, was er ganz sein will und ganz sein soll, sein eigenstes, tiefstes, intelligibles Wesen, frei von allen Fetzen der Notwendigkeit, von allen Klumpen der Erdenheit. In seiner zeitlich-räumlichen Wirksamkeit ist dieses Wesen vermengt mit den Schlacken sinnlicher Beschränktheit, es ist nicht als reines, strahlendes Urbild vorhanden, wie tief er auch in sich gehen mag, er findet sich getrüb und befleckt, und sieht nirgends das, was er sucht, in weißer, makelloser Reinheit. Und doch bedarf er nichts so dringend, er sehnt er nicht so heiß als ganz und gar er selbst und nichts anderes zu sein. Das eine aber, wonach in Erotik und Ästhetik 325 entstrebt, das Ziel, erblickt er nicht in hellem Glänze und unverrückter Festigkeit auf dem Grunde des eigenen Wesens, und darum muss er es draußen denken, um so ihm leichter nacheifern zu können. Er projiziert sein Ideal eines absolut wertvollen Wesens, das er innerhalb seiner selbst zu isolieren nicht vermag, auf ein anderes menschliches Wesen, und das und nichts anderes bedeutet es, wenn er dieses Wesen liebt. Nur wer selbst schuldig geworden ist, und seine Schuld fühlt, ist dieses Aktes fähig, darum kann das Kind noch nicht lieben. Nur weil die Liebe das höchste, stets unerreichte Ziel aller Sehnsucht so darstellt, als wäre es irgendwo in der Erfahrung verwirklicht und nicht bloß in der Idee vorhanden, nur indem sie es, ohne alle Bemischungen und Formennecken, im Nebenmenschen lokalisiert, und so gleichzeitig eben der Tatsache Ausdruck gibt, dass im Liebenden selbst das Ideal der Erfüllung noch so ferner ist, nur darum kann mit der Liebe zugleich das Streben nach Läuterung neu erwachen, ein Hinwollen zu einem Ziele, das von höchster geistiger Natur ist und somit keine körperliche Verunreinigung durch räumliche Annäherung an die Geliebte duldet, darum ist Liebe die höchste und stärkste Äußerung des Willens zum Werte, darum kommt in ihr wie in nichts auf der Welt das eigentliche Wesen des Menschen zum Vorschein, das zwischen Geist und Körper, zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit gebannt ist, an der Gottheit wie am Tiere Anteil hat. Der Mensch ist in jeder Weise erst dann ganz er selbst, wenn er liebt. Punkt 1, so erklärt sich's, dass viele Menschen erst als Liebende an das eigene Ich und an das fremde Du zu glauben beginnen, die, wie sich längst zeigte, nicht nur grammatikalische, sondern auch ethische Wechselbegriffe sind, so ist die große Rolle nicht länger unverständlich, welche in jedem Liebesverhältnis die Namen der beiden Liebenden spielen. So wird deutlich, warum viele Menschen zuerst in der Liebe von ihrer eigenen Existenz Kenntnis erhalten, und nicht früher von der Überzeugung durchdrungen werden, dass sie eine Seele besitzen. Punkt 2, so, dass der Liebende N, nicht wenn er spielt, Schiller, Vergleich es. 216. N326 die sexuellen Typen. N zwar die Geliebte um keinen Preis durch seine Nähe verunreinigen möchte, aber sie doch aus der Ferne oft zu sehen trachtet, um sich ihre, seine, Existenz zu vergewissern. So, dass gar manche unerweichliche Empirist, nun, da er liebt, zum schwärmerischen Mystiker wird, wofür der Vater des Positivismus, Auguste Comte, selbst das Beispiel gegeben hat, durch die Umwälzung seines ganzen Denkens, als er Clotilde de Vaux kennenlernte. Nicht nur für den Künstler, für den Menschen überhaupt gibt es psychologisch ein Arno, ergo sum. So ist die Liebe ein Projektionsphänomen gleich dem Hass, kein Äquationsphänomen gleich der Freundschaft. Voraussetzung dieser ist gleiche Geltung beider Individuen. Liebe ist stets ein Setzen der Ungleichheit, der Ungleichwertigkeit. Alles, was man selbst sein mochte und nie ganz sein kann, auf ein Individuum häufen, es zum Träger aller Werte machen, das heißt lieben. Sinnbildlich für diese höchste Vollendung ist die Schönheit. Darum wundert, ja entsetzt es so oft den Liebenden, wenn er sich überzeugt, dass im schönen Weiben nicht auch Sittlichkeit wohne, und er beschuldigt die Natur des Betruges, weil in einem größer als so schönen Körper größer als so viel Verworfenheit sein könne, er bedenkt nicht, dass er das Weib nur deshalb noch schön findet, weil er es noch liebt, denn sonst würde ihn auch die Inkongruenz zwischen Innerem und Äußerem nicht mehr schmerzen. Die gewöhnliche Gassendirne scheint deshalb nie schön, weil es hier von vornherein unmöglich ist, eine Projektion von Wert zu vollziehen, sie kann nur des ganz gemeinen Menschengeschmack befriedigen, sie ist die Geliebte des ansittlichsten Mannes, des Zuhälters. Hier liegt eine dem moralischen entgegengesetzte Beziehung offensichtlich zutage. Das Weib im Allgemeinen ist aber nur ein Differenz gegen alles Ethische, es ist amoralisch, und kann darum, anders als der antimoralische Verbrecher, den instinktiv niemand liebt, oder der Teufel, den jedermann sich hässlich vorstellt, für den Akt der Wertübertragung eine Grundlage abgeben, da es weder gut tut noch sündigt, sträubt sich nichts in ihm und an ihm gegen diese Kollokation des Ideals in seine Person. Die Schönheit des Weibes ist nur sichtbar in Erotik und Ästhetik. 327 entworbene Sittlichkeit, aber diese Sittlichkeit ist selbst die des Mannes, die er, in höchster Steigerung und Vollendung, auf das Weib transponiert hat. Denn weil alle Schönheit immer nur einen abermals erneuten Verkörperungsversuch des höchsten Wertes darstellt, darum ist vor allem Schönen ein Gefühl des Gefundenhabens, dem gegenüber jede Begierde, jedes selbstische Interesse schweigt. Alle Formen, die der Mensch schön findet, sind vermöge seiner ästhetischen Funktion, die Sittliches und Gedankliches in Sinnlichkeit umsetzt, ebenso viele Versuche von seiner Seite, das Höchste sichtbar zu realisieren. Schönheit ist das Symbol des Vollkommenen in der Erscheinung. Darum ist Schönheit unverletzlich, darum ist sie statisch und nicht dynamisch, darum hebt jede Änderung im Verhalten zu ihr sie schon auf und vernichtet ihren Begriff. Die Liebe zum eigenen Werte, die Sehnsucht nach Vollkommenheit zeugt in der Materie die Schönheit. So wird die Schönheit der Natur geboren, die der Verbrecher nimmer wahrnimmt, weil eben die Ethik erst die Natur schafft. So erklärt sich's, dass die Natur immer und überall, in der größten und kleinsten ihrer Bildungen, den Eindruck des Vollendeten hervorruft. So ist auch das Naturgesetz nur ein sinnliches Symbol des Sittengesetzes, wie die naturschöne Eth der Sinne entfaltig gewordene Adel der Seele. So die Logik, die verwirklichte Ethik. Wie die Liebe ein neues Weib für den Mann schafft statt des realen Weibes, so schafft die Kunst, die Erotik des Alls, aus dem Chaos die Formen für die im Universum. Und wie es keine Naturschönheit gibt ohne Form, ohne Naturgesetz, so auch keine Kunst ohne Form, keine Kunstschönheit, die nicht ihren Regeln gehorcht. Denn die Naturschönheit zeigt die Kunstschönheit nicht anders verwirklicht als das Naturgesetz das Sittengesetz, als die Naturzweckmäßigkeit jene Harmonie, deren Urbild über dem Geiste des Menschen thront. Ja, die Natur, die der Künstler seine ewige Lehrmeisterin nennt, sie ist nur die von ihm selbst geschaffene Norm seines Schaffens, nicht in begrifflicher Konzentration, sondern in anschaulicher Unendlichkeit. So sind, um eines als Beispiel zu nennen, die Sätze der Mathe N 328 die sexuellen Typen. Mathematik die verwirklichte Musik, und nicht umgekehrt, Mathematik selbst die konforme Abbildung der Musik aus dem Reiche der Freiheit auf das Reich der Notwendigkeit, und darum das sollen alle Musiker ein mathematisches. Die Kunst schafft also die Natur, und nicht die Natur die Kunst. Entfernen diesen Andeutungen, welche, wenigstens teilweise, eine Ausführung und Weiterbildung der tiefen Gedanken Kantens und Schellings, und des von ihnen beeinflussten Schiller, über die Kunst sind, kehre ich zum Thema zurück. Als Resultat für dessen Zwecke steht nun fest, dass der Glaube an die Sittlichkeit des Weibes, die Introjektion der Seele des Mannes in das Weib, und die schöne äußere Erscheinung des Weibes eine und dieselbe Tatsache sind, die letztere nur der sinnenfällige Ausdruck des ersteren. Begreiflich, aber eine Umkehrung des wahren Verhältnisses ist es also, wenn man von einer größer als schönen Seele im moralischen Sinne spricht, oder nach Shaftesbury und Herbert die Ethik der Ästhetik unterordnet. Man mag mit Sokrates und Antisthenes Dirks Saxhoff und Diatephor für identisch halten, aber man darf nicht vergessen, dass Schönheit nur ein körperliches Bild ist, in dem die Sittlichkeit sich selbst verwirklicht vorstellt, dass alle Ästhetik doch ein Geschöpf der Ethik bleibt. Jeder einzelne und zeitlich begrenzte dieser Inkarnationsversuche ist seiner Natur nach illusorisch, denn er täuscht die erreichte Vollkommenheit nur vor. Darum ist alle Einzelschönheit vergänglich, und muss auch die Liebe zum Weibe es sich gefallen lassen, durch das alte Weib widerlegt zu werden. Die Idee der Schönheit ist die Idee der Natur, sie ist unvergänglich, wenn auch alles Einzelschöne, alles Natürliche vergeht. Nur eine Illusion kann im Begrenzten und Konkreten die Unendlichkeit, nur eine Irrung im geliebten Weibe die Vollkommenheit selbst erblicken. Die Liebe zur Schönheit soll sich nicht verlieren an das Weib, um den geschlechtlichen Trieb nach ihm zu überbauen. Wenn alle Liebe zu Personen auf jener Verwechslung beruht, so kann es keine andere denn unglückliche Liebe geben. Aber alle Liebe klammert sich an diesen Irrtum, sie ist der heroischste Versuch, dort Werte zu behaupten, Erotik und Ästhetik. 329 an wo es keine Werte gibt. Die Liebe zum unendlichen Wert, das ist zum Absoluten oder zu Gott, sei es auch in Form der Liebe zur unendlichen sinnenfälligen Schönheit des Naturganzen, Pantheismus. Könnte allein die transzendentale Idee der Liebe heißen, wenn es eine solche gibt, die Liebe zu allem Einzelding, und auch zum Weibe, ist schon ein Abfall von der Idee, eine Schuld. Denn warum der Mensch diese Schuld auf sich lädt, ist im Früheren schon enthalten. So wie alle Hass nur üble Eigenschaften, die man selbst besitzt, auf den Nebenmenschen projiziert, um sie dort in einer desto abschreckenderen Vereinigung zu zeigen, wie der Teufel nur erfunden wurde, um die bösen Triebe im Menschen außer ihm darzustellen, und ihm den Stolz und die Kraft des Kämpfers zu leihen, so verfolgt auch die Liebe nur den Zweck, den Menschen den Kampf um das Gute zu erleichtern, das er als Gedanken in sich allein zu ergreifen noch zu kraftlos ist. Beides, Hass und Liebe, ist darum eine Feigheit. Im Hasse spiegelt man sich vor, dass man von jemand anderem bedroht sei, um sich selbst hierdurch bereits als die angegriffene Reinheit zu fingieren, statt es sich zu gestehen, dass man das Böse aus sich selbst auszujäten habe, und dass es nirgend anders als im eigenen Herzen niste. Man konstruiert den Bösen, um sich die Genugtuung zu bereiten, ihm ein Tintenfass an den Kopf geworfen zu haben. Nur darum ist der Teufelsglaube unsittlich, weil er eine unstatthafte Erleichterung des Kampfes darstellt und eine Abwälzung der Schuld. Durch die Liebe versetzt man, wie im Haas, die Idee des eigenen Unwertes, die Idee des eigenen Wertes in ein Wesen, das zu ihrer Aufnahme geeignet scheint. Der Satan wird hässlich, die Geliebte schön. So entbrennt man in beiden Fällen, durch eine Gegenüberstellung, durch die Verteilung von Gut und Böse auf zwei Personen, leichter für die moralischen Werte. Ist aber alle Liebe zu Einzelwesen statt zur Idee eine sittliche Schwäche, so muss dies auch in den Gefühlen des Liebenden zum Vorschein kommen. Niemand begeht ein Verbrechen, ohne dass ihm dies durch ein Schuldgefühl angezeigt würde. Nicht ohne Grund ist die Liebe das schamhafteste N330 die sexuellen Typen. Gefühl, sie hat Ursache sich zu schämen, weit mehr noch als das Mitleid. Der Mensch, den ich bemitleide, bekommt von mir etwas. Im Akte des Mitleidens selbst gebe ich ihm aus meinem eingebildeten oder wesentlichen Reichtum. Die Hilfe ist so nur ein Sichtbarwerden dessen, was bereits im Mitleiden lag. Der Mensch, den ich liebe, von dem will ich etwas, ich will zum Mindesten, dass er mich nicht durch unschöne Geberdin oder gemeine Züge in meiner Liebe zu ihm störe. Denn durch die Liebe will ich mich irgendwo gefunden haben, statt weiter zu suchen und zu streben, ich will aus der Hand eines Nebenmenschen nichts weniger, nichts anderes empfangen, als mich selbst, ich will von ihm, mich. In der Art Mitleid ist schamhaft, weil es den anderen tiefer gestellt zeigt als mich, weil es ihn erniedrigt. Die Liebe ist schamhaft, weil ich mich durch sie tiefer stelle als den anderen, in ihr wird alle Stolz des Individuums am weitesten vergessen, und das ist ihre Schwäche, darum schämen sie sich. So ist das Mitleid der Liebe verwandt, und hieraus erklärt sich, dass nur, wer das Mitleid kennt, auch die Liebe kennt. Und doch schließen sich beide aus, man kann nie lieben, wen man bemitleidet, und nie bemitleiden, wen man liebt. Denn im Mitleid bin ich selbst der feste Pol, in der Liebe ist es der andere, die Richtung beider Affekte, ihr Vorzeichen ist das Entgegengesetzte. Im Mitleid bin ich Geber, in der Liebe Bettler. Die Liebe ist die schamhafteste von allen Bitten, weil sie um das meiste, um das höchste bettelt. Darum schlägt sie in den jähsten, rachsüchtigsten Stolz so schnell über, wenn ihr durch den anderen unvorsichtig oder rücksichtslos zum Bewusstsein gebracht wird, um was sie eigentlich gefleht hat. Nalle Erotik ist voll von Schuldbewusstsein. In der Eifersucht tritt zutage, auf welch unsicheren Grund die Liebe gebaut ist. Eifersucht ist die Kehrseite jeder Liebe, und offenbart deren ganze Unsittlichkeit. Durch Eifersucht wird über den freien Willen des Nebenmenschen eine Gewalt angemaßt. So begreiflich sie gerade der hier entwickelten Theorie ist, indem durch Liebe das reine Selbst des Liebenden in der Tenerotik und Ästhetik 33 einzelnen Geliebten lokalisiert wird, und auf sein Selbst der Mensch, durch einen erklärlichen Fehlschluss, einen Anspruch leicht stets und an jedem Orte zu haben glaubt, so verrät sie doch, schon weil sie voll Furcht ist, und Furcht wie das verwandte Schamgefühl, sich stets auf eine in der Vergangenheit verübte Schuld bezieht, dass man durch die Liebe etwas erlangen wollte, was man auf diesem Wege nicht verlangen dürfte. Die Schuld, mit welcher in der Liebe der Mensch sich belastet, ist der Wunsch, von jenem Schuldbewusstsein, das ich früher die Voraussetzung und Bedingung aller Liebe nannte, frei zu werden. Statt alle begangene Schuld auf sich zu nehmen und ihre Sühnung durch das weitere Leben zu erreichen, ist die Liebe ein Versuch, von der eigenen Schuld loszukommen und sie zu vergessen, ein Versuch, glücklich zu werden. Statt die Idee der Vollkommenheit selbsttätig zu verwirklichen, will die Liebe die Idee schon als verwirklicht zeigen, sie spiegelt das Wunder als geschehen vor, im anderen Menschen zwar, darum ist sie die feinste List, aber es ist doch nur die eigene Befreiung vom Übel, die man so ohne Kampf zu erreichen hofft. Hieraus erklärt sich der tiefe Zusammenhang aller Liebe mit dem Erlösungsbedürfnis, Dante, Goethe, Wagner, Ibsen. Alle Liebe ist selbst nur Erlösungsbedürfnis, und alles Erlösungsbedürfnis noch unsittlich. Kapitel 7, Schluss. Die Liebe überspringt die Zeit und setzt sich über die Kausalität hinweg, ohne eigenes Zutun will sie Reinheit plötzlich und unvermittelt gewinnen. Darum ist sie, als ein Wunder von außen statt von innen, in sich unmöglich, und kann ihren Zweck nie erfüllen, am wenigsten bei jenen Menschen, welche allein eigentlich in ganz unermesslicher Weise ihrer fähig wären. Sie ist der gefährlichste Selbstbetrug, gerade weil sie den Kampf um das Gute am stärksten zu fördern scheint. Mittelmäßige Menschen mögen durch sie erst ihre Veredlung erfahren. Wer ein subtileres Gewissen hat, wird sich hüten, ihre Täuschung zu erliegen. N, beide berühren sich im Begriffe der Scheu, im Lateinischen, Foeri. N332 die sexuellen Typen. in der er Lebende sucht im geliebten Wesen seine eigene Seele. Insofern ist die Liebe frei, und nicht jenen Gesetzen der großsexuellen Anziehung unterworfen, von denen der erste Teil gehandelt hat. Denn das psychische Leben der Frau gewinnt einen Einfluss, es begünstigt die Liebe, wo es der Idealisierung sich ausnehmend leicht fügt, auch bei geringeren körperlichen Vorzügen und mangelhafter sexueller Ergänzung, und vernichtet ihre Möglichkeit, wenn es gegen jene Einlegung Z zu sichtbar absticht. Dennoch ist, trotz aller Gegensätzlichkeit zwischen Sexualität und Erotik, eine Analogie zwischen ihnen unverkennbar. Die Sexualität benutzt das Weib als Mittel, um zur Lust und zum leiblichen Kinde zu gelangen, die Erotik als Mittel, um zum Werte und, zum geistigen Kinde, zur Produktion zu kommen. Es ist ein unendlich tiefes, wenn auch, wie es scheint, wenig verstandenes Wort der platonischen Diotima, dass die Liebe nicht dem Schönen, sondern der Erzeugung und Ausgeburt im Schönen gelte, der Unsterblichkeit im Geistigen, wie der niedere Geschlechtstrieb dem Fortleben in der Gattung. Im Kinde sucht jeder Vater, der leibliche wie der geistige, nur sich selbst zu finden, die konkrete Verwirklichung der Idee seiner selbst, wie sie das Wesen der Liebe ausmacht, ist eben das Kind. Darum sucht der Künstler so oft das Weib, um das Kunstwerk schaffen zu können. Und jeder sollte lieber solche Kinder haben wollen, wenn er auf Homer und Hesiod und die anderen trefflichen Dichter sieht, nicht ohne Neid, was für Geburten sie zurücklassen, die ihnen unsterblichen Ruhm und Angedenken sichern, indem sie selbst unsterblich sind. Geehrt ist bei euch auch Solon, weil er Gesetze gezeugt, und viele andere anderwärts unter Hellenen und Barbaren, die viele und schöne Werke dargestellt haben und vielfältig Tugendhaftes gezeugt, denen auch schon viele Heiligtümer errichtet wurden um solcher Kinder willen, menschlicher Kinder wegen aber noch keinem. Ness ist nicht eine bloß formale Analogie, nicht Überschätzung einer etwa nur zufälligen sprachlichen Übereinstimmung, wenn von geistiger Fruchtbarkeit, geistiger Konzeption und Produktion, oder, wie in diesen Worten Piatons, von Erotik und Ästhetik. 333 geistigen Kindern in tieferem Sinne zu reden versucht wird. Wie die leibliche Sexualität der Versuch eines organischen Wesens ist, die eigene Form dauernd zu begründen, so ist auch jede Liebe im Grunde nur das Streben, seelische Form, Individualität, endgültig zu realisieren.